Hallo und herzlich willkommen. Lust auf Cevapcici aus dem Wasserbad? Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, eine meiner schönsten kulinarischen Erinnerungen meiner Jugend ist es, aus so kleinen, eingeschweißten Päckchen ranzige Cevapcici mit einem Reis mit ein bisschen Gemüse. Sie haben es als Juvec-Reis verkauft, aber es war einfach nur Reis mit ein bisschen Gemüse. In der Mikrowelle warm zu machen und dann nach der Schule, weil meine Eltern nicht zu Hause waren, mit sehr viel Ketchup und Mayonnaise zu verspeisen. Das ist übrigens auch der Trick, damit die schmecken. Und kennengelernt habe ich sie bei einem Freund, der sie noch im Wasserbad erwärmt hat oder erwärmen musste. Ich weiß nicht, vielleicht hatten die damals keine Mikrowelle. Auf jeden Fall ist es so, dass ich jahrelang in den einschlägigen Billig-Supermärkten dieses Produkt nicht mehr gefunden habe. Und vor kurzem hatte ich so einen Jeeper darauf, dass ich mir eine ganze Palette aus dem Internet bestellt habe. Und sie waren immer noch so ranzig wie damals. Aber durch die Verquickung mit meiner Jugend, wo ich noch jung und hübsch war, habe ich sie sehr gerne gegessen. Und die Palette ist jetzt bereits wieder alle. Und dann kommst du und sagst, wir müssen eine Folge über Fertiggerichte machen. Ich ahne Schlimmes, aber jetzt habe ich das ja schon alles aufgegessen.
Ich habe nichts gegen Fertiggerichte. Eines meiner Lieblingsgerichte war früher Ravioli in Tomatensauce. Also Ravioli mit Fleischfüllung, weil es total lecker war und die Tomatensauce wegen der Vitamine.
2% Fleischfüllung, ja, wie das dann eben so ist.
Ja, und 0% Vitamine und aber 10% Zucker. Ich habe eine gegenteilige Erfahrung. Ich finde, solche Dinge darf man dann im Erwachsenenalter nicht noch einmal neu probieren, weil man sich einer Illusion beraubt. Also die schmecken einfach nicht. Aber die schmeckten damals toll. Ich glaube, es war der Zuckeranteil.
Also es gibt heute eine auf Kinder getrimmte Ravioli-Variante, die tatsächlich so ähnlich schmeckt wie das, was du damals gegessen hast, aber noch besser, weil dann in der Soße alibimäßig eben auch so ein paar Erbsen und Möhren sind. Und die Soße erinnert eigentlich an leicht verdünnten Hela-Curry-Ketchup. Also da ist so viel Zucker drin. Aber, und jetzt kommt's, aber kulinarisch wird was draus. Es gibt von Barilla dieses Orange Pesto Genovese, was so ganz leicht scharf ist. Wenn man auf so eine Dose von diesen angeblich für Kinder gute Ravioli so 1 oder 2 Esslöffel von dem Pesto unter die Soße, dann schmeckt es wirklich absolut genial. Macht die Kalorienbilanz natürlich nicht besser, das ist auch klar.
Ich wollte gerade sagen, du nimmst ja nichts raus, was Zucker ist, sondern du tust noch, okay.
Nee, das stimmt. Allerseits, weißt du, wenn man jetzt irgendwo hingeht und eine Schweinshaxe verdrückt, tut man seinem Körper ja auch nicht unbedingt das Allerbeste an.
Nein, das ist richtig. Und es ist auch nicht Teufelszeug, aber es gibt dazu tatsächlich viel zu sagen und das meiste ist nicht positiv.
Okay, dann sagen wir mal ein bisschen was dazu, Magnus.
Naja, was man sagen kann, ist halt, gerade in dem Fertiggerichte oder Convenience-Gerichte oder ultra hoch verarbeitete Lebensmittel mehr benutzt, mehr konsumiert werden. In den Ländern, in denen sie mehr konsumiert werden. In diesen Ländern beobachtet man eben einfach auch eine Zunahme der Fettleibigkeit und eine Zunahme von Stoffwechselstörungen. Also Stoffwechselstörungen wie Diabetes oder eine Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch von Krebs und auch von psychischen Krankheiten. Es ist jetzt nicht so, dass Ravioli aus der Dose, und da gibt's ja noch ganz andere Sachen, dass die eben krank machen. Aber die Menge, die man isst, die können dann schon krank machen.
Ich wollte gerade so 1 oder 2 Fragen stellen oder vielleicht sage ich dir mal, was ich so glaube. Und du kannst mir einfach sagen, ob mit deiner, ich glaube und du weißt, ja, ob mein Glaube sich mit deinem Wissen deckt. Also das Erste ist, dass ich meine, das Land dieser hochverarbeiteten Lebensmittel sind natürlich die USA. Da bedeutet das aber nochmal was ganz anderes, als das bei uns bedeutet, weil dort ja auch ganz viele Zusatzstoffe zum Beispiel erlaubt sind, die bei uns verboten sind. Da wird ja auch in der Geflügelzucht beispielsweise, werden da so viel Maststoffe und Antibiotika und so weiter eingesetzt, dass du Truthähne hast, die einfach gar nicht mehr auf ihren Beinen stehen können, weil die so viel wiegen. Ja, es gibt die Geschichte von dem Fernsehmoderator Trevor Noah, der essen war, nachdem er in die USA gekommen war und sah auf einem anderen Tisch etwas total Leckeres und hat gefragt, was ist denn das? Haben wir gesagt, das sind Buffalo Wings. Und der hatte gedacht, hä? Welcher Teil vom Büffel soll denn ein Flügel sein? Aber es war erkennbar halt von einem Büffel oder was Ähnlichem, weil die so gigantisch waren. Aber es sind natürlich nur ganz normale Chicken Wings, also Hühnchenflügel, in Buffalo-Soße. Aber in Amerika sind die so mutiert, sage ich jetzt mal, dass er sie einfach nicht als solche erkannt hat. Ja, aber das meine ich. Also das eine ist, da wo man eben sehr viel von diesen sehr stark verarbeiteten Lebensmittel isst, sind Sachen drin, die wahrscheinlich auch nach europäischem Gesetz, weil sie krebserregend sind und so, verboten werden. Das andere ist, ich glaube, das Problem ist ja wahrscheinlich trotzdem nicht, wenn du in die USA fährst und in deinen 2 Wochen, wo du dann da auf dem Medizinerkongress bist, zwei- oder dreimal so ein Quatsch isst, sondern ich nehme an, die Schwierigkeit liegt da drin, wenn man sowas ausschließlich isst, weil man zum Beispiel keine Ernährungskompetenz hat, weil man sich nichts anderes leisten kann und dann eben auch einen Lebensstil hat, der noch ganz viele andere Faktoren ebenfalls enthält, die dann am Ende zu diesen Krankheiten führen.
Ja, aber bevor du uns jetzt in dieses Nebelmeer aus Unwägbarkeiten und Faktoren stürzt,
ja,
die man nicht mehr auseinanderhalten kann.
Also ist erstmal ganz grundsätzlich, ist an dem Nebelmeer aber auch ein bisschen was dran? Oder
natürlich,
ist es wirklich,
ja.
Das wollte ich wissen, Moment, ist nicht so, zweimal im Monat Fertiggerichte essen, Krebsrisiko verdoppelt.
Nein,
so ist
nein. Auf keinen Fall. Zunächst mal, was sind eigentlich hochverarbeitete Lebensmittel? Das sind eigentlich Lebensmittel, bei der die Ursprungsprodukte in Komponenten zerlegt werden und die dann einfach neu zusammengesetzt werden.
Ja.
Und die werden dann neu zusammengesetzt mit viel Zucker und da kommen dann Farbstoffe rein oder es kommen Süßstoffe rein und überhaupt. Und es gibt einfach Zahlen, die fand ich dann erstaunlich, dass also zum Beispiel in den USA 50-75% der Kalorien aus solchen Dingen bestehen sollen,
ja,
wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja klar, wenn du immer was isst, wo dann dieser, wie heißt das, High Fructose Corn Syrup, dieser ja, mit wahnsinnig viel Fructose sozusagen ausgestattete Maissirup, wenn da Unmengen von drin sind, kann man sich ja auch vorstellen, wie die Hälfte alleine der Kalorien aus solchen Sachen kommt, weil genau, das hat einfach irre viel Kalorien.
So, und jetzt stellt sich natürlich ja, die Frage, was an dem ist eigentlich gefährlich?
Ja.
Sind die Inhaltsstoffe selber gefährlich? Kann ja, ja, sein. Oder ist die Verarbeitung riskant? Das kann ja auch sein, weil das ja hochverarbeitete Lebensmittel sind.
Ja.
Oder ist es so, dass ich einfach durch die Art der Lebensmittel zu viele Kalorien zu mir nehme? Ganz schlicht.
Ja.
Weil es einfach lecker schmeckt und hochkalorisch ist.
Ja. Wenn ich dich das fragen würde, was ist es denn nun? Dann würde ich jetzt die Antwort erwarten von dir. Alle drei Faktoren spielen eine Rolle.
Nee, in dem Fall eigentlich nicht. Also die Inhaltsstoffe sind nicht das Hauptproblem. Also sind eigentlich kein Problem. Und die Verarbeitung selber, da gibt's auch keine Dinge, die dann irgendwie plötzlich aus einem normalen Produkt etwas Giftiges
machen. Auch nicht Konservierungsstoffe und Farbstoffe, die bei uns in Europa zum Beispiel verboten sind aus gesundheitlichen Gründen. Das ist ja dann in Amerika schon drin.
Naja, die haben ja auch eine FDA, also die haben auch eine Zulassungsbehörde.
Ja.
Und
ja, aber die
sind da zugegebenermaßen etwas laxer als wir.
Ja.
Aber das ist eigentlich nicht das Hauptproblem.
Okay.
Oder vielleicht tatsächlich kein Problem. Es gibt einfach das Problem, in dieser Nahrung ist dann weniger Eiweiß und weniger Ballaststoff drin.
Klar.
Und wenn ich so etwas esse, dann stellt sich insofern auch ein Sättigungsgefühl erst später ein.
Also mehr schlechte Kohlenhydrate, ja,
ja,
mehr gesättigte und Fettsäuren und so weiter,
genau,
und so fort.
Also das sind einfach mehr Kalorien pro Bissen.
Mhm.
Und wenn ich ein Vollkornbrot esse, dann machen die mich diese Ballaststoffe relativ schnell satt.
Und wenn du vielleicht noch eine Gurke dazu isst, hast du auch noch Vitamine und Mineralstoffe.
Genau, aber wenn ich einen Müsli-Riegel esse, Müsli ist ja gesund, natürlich. Das Schlimme ist ja, dass auch Lebensmittel, die für sich in Anspruch nehmen, super gesund zu sein. Also ich meine, Müsli ist ja das klassische Produkt. Und da sind ja solche Zuckermengen drin.
Ich habe eine Zeit lang sehr gerne Knuspermüsli gegessen. Und das macht ja nochmal alles viel schlimmer.
Ja.
Aber es ist wirklich sehr lecker.
Es ist super lecker. Und diese Lebensmittel sind ja auch ganz fein komponiert, sodass du wirklich Spaß hast beim Essen. Da sind zwar keine Drogen drin, die dich zwingen, immer weiter zu essen. Das nicht. Aber es schmeckt einfach richtig gut. Und dann hast du eben sehr viel Kalorie pro Bissen. Und weil es gut schmeckt, isst du länger. Und in der Summe macht es dich einfach dick.
Hm.
Und natürlich gibt es jetzt die Faktoren, die du genannt hast. Natürlich ist es so, diese Produkte sind ja auch billiger. Die sind ja nicht teurer wegen der Verarbeitung, sondern sie sind billiger, weil du an den Komponenten sparen kannst. Und weil ja Dinge wie Zucker auch billig sind.
Ja, und weil, das muss man ja auch sagen, weil du das in Masse einkaufst. Und ich kannte immer einmal jemanden, der in Schottland in einer Hühnerfabrik gearbeitet hat. Und ich habe ihn mal gefragt, wie viele Hühner er pro Woche oder pro Monat oder so da verarbeitet. Und er hat gesagt, er weiß gar nicht, wie viele das sind, weil sie berechnen das nur in Tonnen. Ich finde, das sagt schon eine ganze Menge aus, ja, über die Philosophie dahinter steckt. Und natürlich ist es so, in vielen dieser Fertiggerichte ist ja nun wirklich das Billigste vom Billigen an Zutaten.
Ja, weil man es nicht mehr schmecken kann.
Ja, oder will.
Oder will. Aber die Dinge sind ja auch einfach sehr praktisch.
Sie
sind einfach praktisch. Und in dem gerade, in dem wir ja eigentlich nicht mehr zu Hause eine gemeinsame Mahlzeit haben. Also wir haben mit unseren Eltern jeweils zu Mittag gegessen. Vater war nicht da, aber mein Bruder und Mutter schon. So. Und das findet ja in der Regel nicht mehr statt oder häufig nicht mehr statt.
Man muss, glaube ich, nach den Forschungen, die ich kenne, sagen, die Familien, in denen es stattfinden, und das ist die absolute Minderheit, da ist es immer noch ähnlich wie bei uns. Es gibt es schon.
Ja, okay.
Auch nicht in ganz kleinen Zahlen, aber es sind dann eben vielleicht, keine Ahnung, 20% der Bevölkerung. Das heißt, bei 80% findet es eben nicht statt.
Ja, ja, genau. Es gab mal irgendwie eine schöne Zahl, die habe ich, glaube ich, von meinem Bruder gehört. Ich habe sie nicht kontrolliert, aber das Besteck, es werden viel weniger Messer als Gabeln verkauft. Das Messer brauchst du, um Fleisch zu schneiden oder um Kartoffeln zu schneiden oder so oder auch.
Ja, oder auch mal einen Spargel.
Spargel oder um ein Brot zu schmieren. Mhm. Die Gabel brauchst du, um ein Fertiggericht zu dir zu nehmen, das du nicht mehr schneiden musst. Und wenn tatsächlich der Anteil der verkauften Gabeln deutlich höher wird und der Messer immer weiter sinkt, spricht es eben dafür, dass Fertiggerichte eine immer größere Rolle spielen im Leben der Menschen. Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen. Auch Fertiggerichte können sehr hochwertig sein. Aber sie können eben auch nicht so hochwertig sein, und je billiger die Zutaten sind, je höher der Zuckeranteil ist, je höher die Farbstoffe, die Süßstoffe da drin sind, desto weniger gesund ist das. Und dadurch nehmen wir dann schlicht und einfach zu, ohne dass die Inhaltsstoffe selbst gefährlich wären oder so, oder wie gesagt die Verarbeitung riskant wäre, sondern einfach dadurch, dass wir dadurch dann verführt werden, auch mehr zu essen.
Also du hast gesagt, die Inhaltsstoffe können hochwertig sein, sind sie aber eben in der Regel nicht. Das muss man ja, glaube ich, einfach konstatieren. Okay, jetzt ist die Frage. Also, du hast vorhin von verschiedenen Risiken. Sterblichkeit, weiß ich nicht, ob es dabei war, aber Krebsrisiko und so weiter und so fort. Ich habe, wie hast du es genannt? In irgendein Nebelreich oder so entführt?
Nein, genau. Moment, du hattest, wenn ich das sagen darf, du hattest ja zu Recht darauf hingewiesen, dass ja der Anteil derjenigen, die hochverarbeitete, praktische, in Anführungsstrichen, Fertiggerichte zu sich nehmen, ja auch damit zu tun hat, mit dem Einkommen oder mit der Bildung. Oder überhaupt mit dem sozialen Leben. Und jetzt gibt es natürlich da Faktoren, die sich überlappen. Und ich kann ja jetzt nicht Leute vergleichen. Also hinterher ist in dieser Gruppe der Anteil der Raucher größer und in Wirklichkeit hat das Essen damit gar nichts zu tun. Das könnte ja sein. So wie die Korrelation, dass Straßenbahnfahrer kürzer leben als Autofahrer. Was aber jetzt nicht damit zusammenhängt, dass Straßenbahnfahrer gefährlich leben, weil die Straßenbahnen ständig verunglücken, sondern einfach damit, dass Leute, die sich kein Auto leisten können, häufiger Straßenbahn fahren oder, naja, vielleicht stimmt das auch nicht mehr so ganz, und dass sich da eben gewisse andere Dinge noch mit reinmengen. Klar. Und dann, wenn dann Straßenbahnfahrer häufiger Raucher sind, dann hängt es nicht mit der Straßenbahn, sondern mit der Zigarette zusammen.
Genau, oder wie mein Statistikprofessor uns immer erklärt hat, man könnte sagen, dass helle Kleidung Durst macht, weil man, wenn man untersucht, wer helle Kleidung trägt, der trinkt auch mehr. Liegt aber vor allem daran, dass im Sommer helle Kleidung getragen wird und da wird auch mehr getrunken. Also das ist mir ganz bewusst. Ich wollte nur sagen, also meiner Meinung nach mindestens zwei Dimensionen bei dieser Problematik, bei dieser Auseinandersetzung. Die eine ist die, dass wir schon verdammt gerne wissen wollen würden, woran klebt jetzt welches Risiko. Also alleine eine frühere Sterblichkeit, vielleicht auch ein höherer Anteil von Diabetes 2 Erkrankten, glaube ich, kann man allein durch Kalorien oder schlechte Kalorien wahrscheinlich erklären, nehme ich an. Ja. Übergewicht ist ja ein Sterblichkeitsfaktor, das wissen wir alle. So, krebserregend, da wäre schon wieder die Frage. Ist es so, dass bei diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln eben auch Dinge drin sind, die möglicherweise das Krebsrisiko erhöhen? Wäre interessant, gibt es bestimmt auch für einzelne Stoffe Untersuchungen. Insgesamt können wir es nicht sagen. Das ist die eine Dimension, dass wir es gerne aufschlüsseln würden. Die andere aber ist die, dass man ja ganz pragmatisch sagen kann, offenbar ist es so, dass je weniger hochverarbeitete Lebensmittel man isst, umso mehr ist man auf der sicheren Seite, ein paar Risikofaktoren zu eliminieren, egal wie sie jetzt genau aussehen würden oder wie sie verteilt sind.
Das ist einfach so. Man hat das auch untersucht, um jetzt wirklich einfach mal zu sagen, machen diese hochverarbeiteten Lebensmittel dick, hat man schlicht und einfach, die Studie ist viel zu klein, aber sie ist trotzdem aussagekräftig. Man hatte 20 Erwachsene und diese 20 Erwachsenen haben 4 Wochen lang, waren in 2 Gruppen geteilt und haben dann 2 Wochen lang die eine Diät und 2 Wochen lang die andere Diät zu sich genommen. So. Und man hat schlicht und einfach beobachtet, dass diejenigen, die hochverarbeitete Produkte zu sich genommen haben, die durften so viel essen, wie sie wollten. Also es war jetzt nicht begrenzt. Und diejenigen, die hochverarbeitete Produkte zu sich nahmen, nahmen schlicht und einfach 500 Kilokalorien mehr zu sich. Mehr als sie dann
pro Tag.
Und zwar mehr, als sie dann in den nächsten 2 Wochen zu sich genommen haben, als sie die andere Diät hatten. Also es waren auch dieselben Personen, die einmal so und einmal so sich ernährten. Und es ist offensichtlich so, dass diese hochverarbeiteten Produkte zum viel Essen verführen und zum viel Kalorien zu sich nehmen verführen. Und die haben dann auch schlicht und einfach innerhalb von 2 Wochen 1 Kilo zugenommen. Nun ist 1 Kilo ja keine große Größe, aber 2 Wochen sind auch keine lange Zeit. Also insofern, grundsätzlich ist es nicht so, dass diese Lebensmittel giftig werden in irgendeiner Form. Nein, das sind sie ausdrücklich nicht. Aber in der Summe, wenn ich das ganz häufig zu mir nehme, dann werden sie riskant. Und dann werden sie eben wirklich riskant, weil Fettleibigkeit ist eben das Problem in den USA natürlich noch mehr als bei uns. Und wenn du dich in den USA bewegst, das ist unglaublich, weil du hast da, ich habe da mal gearbeitet und ich habe da im Krankenhaus die durchtrainiertesten Leute gesehen, also wirklich sportliche Typen, die also jeden Tag da im Gym herumhängen. und nicht nur herumhängen, sondern auch aktiv sind. Und ich habe auch die dicksten Leute meines Lebens gesehen. Also Leute, bei denen du wirklich denkst, erstaunlich, dass so ein Bewegungsapparat so einen Körper überhaupt durch die Gegend tragen kann. Dass zwei Knie ein Gewicht tragen können, was dreimal so hoch ist wie das, für das sie eigentlich konstruiert sind.
Klar, der Kontrast ist, den glaube ich dir sofort. Ich erinnere mich noch und ich möchte es ganz kurz erwähnen. Ich weiß, es gibt Leute, die wirklich alle unsere Folgen hören. Vielen Dank dafür übrigens an dieser Stelle. Aber wir haben in einer Folge vor langer Zeit, habe ich mal ein bisschen was erzählt über das Buch, was ich gelesen habe. The Gluten Lie and Other Myth, also die Glutenlüge und andere Mythen. Da geht es nicht darum, dass es Leute gibt, die auf Gluten empfindlich reagieren. Da ging es einfach nur darum, dass der Autor sich damit beschäftigt hat, über Dinge, die man über Essen, über Nahrungsmittel glaubt, die alle mit so einem Heilsversprechen zu tun haben und die in Wellen sich ändern. Also mal ist es ein Heilsversprechen, sich nur von Bananen zu ernähren. Kein Witz, gab es wirklich historisch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Dann ist es so, lass bloß den Zucker weg. Dann wirst du alt und gesund sein. Lass das Fett weg. Und jetzt ist es eben, iss bloß kein Gluten und viele andere Dinge und so. Und im Rahmen dieser Arbeit, der Mann ist eigentlich Religionswissenschaftler, hat also eher das Kultische betrachtet, aber er hat am Ende seines Buches geschrieben, er hat hunderte Bücher gelesen, Studien gelesen, mit Experten geredet, um rauszufinden, gibt es irgendeine Art der Ernährung, die dieses Heilsversprechen auch nur teilweise einlöst? Also kann man sagen, wenn du das und das machst, wirst du gesund sein, wirst du tendenziell alt werden? Und er sagte, das Einzige, was es zu geben scheint, ist zu sagen, versuche nur Dinge zu essen, die du aus den absoluten Grundnahrungsmitteln, Grundzutaten selber zubereitet hast. Und das wäre ja dann sozusagen von der anderen Seite kommend genau das Gleiche. Dass man sagt, das eine tu nicht und tu möglichst das andere, dann wird es dir gut gehen.
Genau. Und nächste Aussage, iss einfach weniger. Höre auf deinen Körper. Und wenn dein Körper dir bei langsamem Essen sagt, du bist satt, dann bist du vielleicht auch dann satt, wenn die sogenannte normale Portionsgröße noch nicht aufgebraucht ist. Also wir besitzen ja sogenannte Kühlschränke oder andere Instrumente, mit denen wir schlicht und einfach Lebensmittel aufbewahren können. Mhm. Und es ist ein Irrsinn, wenn du diese Portionsgröße ist ein Problem, nicht nur bei Fertiggerichten, weil da eben sozusagen die Energiedichte sehr hoch ist, sondern auch bei natürlichen, typisch deutschen Gerichten wie Pizza oder so, Klammer, also Scherz, ist es einfach so, die Dinger sind so groß, die kann man eigentlich nicht essen. Vielleicht sollte man sich angewöhnen, wirklich skrupellos zu fragen, ob man den Rest mitnehmen kann. Es gibt einige Sachen, da ist das nicht sehr erfreulich, bei der Pizza zum Beispiel, aber vielleicht sollte man es einfach tun. Wir kriegen einfach zu viel auf den Teller und wenn wir satt sind, dann sollten wir es auch akzeptieren.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.